Ihr Lieben, ich möchte einfach mal einen Brief schreiben. Einen Brief an Judas dem Iskariot. Ich durfte das in Anlehnung eines Kollegen von mir nutzen. Lieber Bruder Judas, wenn du heute mitbekämst, was sich bei uns so abspielt und tut, du würdest aus dem Staunen nicht herauskommen. Du bist bei vielen in dem Mund und in Erinnerung. Da tourt ein bekannter Schauspieler Ben Becker durch die Landen, füllt Seele mit seinem Programm, ich, Judas, so schlüpft er in deine Rolle und führt mit seiner rauchigen Stimme stundenlange Monologe auf. Du bist also top aktuell, wie du es schon seit jeher gewesen bist. Nicht nur die Theologen schreiben über dich, reden von dir, wie es ihr Job ist. In unzähligen Büchern und Artikeln ist von dir zu lesen. Auch die mit Rang und Namen in der Literatur, Kunst und Kultur beschäftigen sich immer wieder auch mit dir, dem Phänomen Judas. Du bist zum Mythos geworden, eine dankbare Aufgabe für jeden Möchtegern-Experten, wozu ich mich nicht zähle, eine unerschöpfliche Quelle für Vermutungen, Spekulationen, ja sogar Verschwörungstheorien. Ich frage mich, lieber Judas, wer warst du und was hast du eigentlich verraten? Diesen Fragen möchte ich gerne nachgehen in diesem Brief. Bei deinen Kollegen von damals wird man ja nicht ganz schlau. Was die von dir berichten, ist seltsam uneinheitlich und widersprüchlich. Nicht einmal über deinen Suizid bekommt man Klarheit. Einer schreibt, du hättest dich erhängt. Ein anderer, du hättest Verräterspesen krisenfest in einem Stück Ackerland angelegt. Und auf diesem Geländer seist du dann gestürzt und dabei umgekommen. Und ich frage mich, wie bitte? Ist dir beim Versuch, dich zu erhängen, der Strick gerissen und dann bist du zu Tode gestürzt? Naja, das tut ja nichts zur Sache. Aber die Frage bleibt für mich, Judas, wer warst du? Für die meisten von uns ist das eine völlig überflüssige Frage, natürlich der Verräter. Und damit hat sie's. Punkt. Da befindest du dich in guter Gesellschaft mit anderen, mit den beiden anderen, dem Verleugner, von dem wir eben gehört haben, und dem Zweifler. Nur kommen bei uns diese beiden Personen immer besser weg als du. So haben wir es seit jeher gelernt. Wir brauchen offensichtlich Projektionsfiguren, auf die wir all das abladen können, was bei uns nicht so gut läuft oder wir nicht sehen wollen. Es tut so gut, einen Sündenbock zu haben, einen Prügelknaben, einen idealen Blitzableiter für alle erdenklichen Schlechtigkeiten, mit denen man sich, die man bei sich selber findet und mit denen man nichts zu tun haben möchte. Judas, wie kann ich dich wenigstens ein bisschen rehabilitieren? Etwas wieder gut machen von dem, was seit 2000 Jahren dir anhängt. Sieh es mir nach, wenn ich vielleicht an der einen oder anderen Stelle zu weit gehen sollte. Du bist da ständig der Judas, der ihn verriet. So heißt es in den Bibeltexten. Das ist keine schöne Namensergänzung. Man musste dich offensichtlich von dem anderen Judas, dem Sohn des Jakobus, abgrenzen und unterscheiden. Dass du allerdings in der Aufzählung der Zwölfe immer der Letztgenannte bist, das soll wohl ein bezeichnendes Licht auf dich werfen. Und wie heißt es dann? Iskariot. Der Mann aus Kariot heißt es da. Also bist du nicht aus Galiläa. Wie bist du denn mit den lieben Brüdern, den Fischern vom See Genezareth, klargekommen? Du bist aus dem Süden, der einzige aus dem Stamm Juda, wo man sich besonders gut auskannte in eurer Geschichte über die Zukunftserwartungen, was einen Messias betrifft. Da wusste man, wie das Reich Gottes kommen würde. Es würde mir auch einleuchten, wenn dein aramäischer Beiname Iskariot von Sikarios abgeleitet ist, Dolchmann, wie sich die Zeloten nannten. Dann hättest du mindestens zwei weitere Sinnesgenossen, beide mit dem schönen Namen Simon. Der eine selbstverständlich der Zelot gedacht, der andere als der Felsenmann bekannt. Beide hatten einen Dolch bei sich. Demnach hattet ihr als überzeugte Patrioten gewartet, wann es denn nun endlich mit dem Aufstand losgeht. Dass Jesus in der Lage war, die Massen anzusprechen, habt ihr ja ständig erlebt. Nun wolltet ihr es aber sehen, wie sich die Römer aus dem Staub machen und die Anhänger der römerfreundlichen Regierung davongejagt würden. Nur blöd, dass euer Rabbi Jesus Christus seit 3 Jahren kein anderes Thema hat als Feindesliebe und Gewaltlosigkeit. Da verstehe ich. Das ist nicht ganz so eure Vorstellung gewesen. Gewaltlos vertreibt man kein römisches Heer. Aber Jesus war so aufregend passiv. Es ging einfach nicht vorwärts. Zudem erkenne ich, dass du ein ausgeprägtes Verwaltungsgeschick hattest. Deswegen warst du wahrscheinlich auch mit der Kasse beschäftigt. Gabenorientiert, so nennen wir das heute bei uns Freikirchen. Du musstest sparsam mit dem Wenigen umgehen, um die 13 Männer und auch die Frauen, dann musste es reichen. Da erkennt man auf den ersten Blick, was pure Verschwendung ist. Du warst mit den anderen der Meinung, das dürfte so nicht weitergehen. Und so hast du konsequenterweise insgeheim einen Plan geschmiedet. Man musste Jesus aus der Reserve locken. Er musste das Thema wechseln und endlich zur Tat schreiten. Irgendwann reißt er bei jedem Mal der Geduldsfaden. Natürlich, es war nicht so die feinste Art von dir, eher fies und gemein, aber auf jeden Fall zielführend, dass du ihn verraten hast. Dass es dir aber dabei nur um die 30 Silberlinge ankam, das kann ich mir nicht vorstellen. Bei deinem IQ, deinem gesunden Menschenverstand, deiner Kritikfähigkeit und deinem Urteilsvermögen ist das für mich kaum vorstellbar. Das sind doch alles gefragte Qualitäten in unserer Zeit, lieber Judas. Auf solche Leute kommt es an. Ich wünschte, es gäbe bei uns mehr von dir. Wir haben so viele Begeisterte. Etwas mehr reflektiert Nachdenkende täten uns gut. Wer warst du? Das war meine eine Frage. Aber die andere finde ich noch viel drängender. Was war denn nun dein Verrat? Etwa dein Lotsendienst zum Aufenthaltsort? Dass ihr in Jerusalem abends in der Regel im Garten Gethsemane seid, war doch kein Geheimnis. Oder war es, dass Jesus der Messias sein sollte, was ihr intern schon alle gewusst habt, aber niemanden weitersagen durftet? Aber das hatte sich doch schon längst rumgesprochen. Hosianna, den Sohn Davids, haben sie doch gerufen. Oder sollte es sein, dass in einer Nacht- und Nebelaktion, um kein öffentliches Aufsehen zu erregen, im Dunkeln Jesus wirklich identifiziert werden kann und niemand den Falschen ergreift? Sollte es das gewesen sein? Du hattest den Deal, wie man Jesus dazu zwingen könnte, endlich seine Macht zu zeigen, von langer Hand vorbereitet. Die Initiative hast du dann ergriffen, als Jesus wieder erneut in der Passarunde zum 4. Mal und jetzt überdeutlich es sagte, er würde sich damit abfinden, dass er in Kürze sterben müsste. Dann war es doch jetzt höchste Zeit. Petrus hatte ja einige Stunden vorher auch schon mal sich beschwert, der Felsenmann. Vor 2 Wochen war es gewesen, genau gesagt. Da ist Jesus ihm mächtig zwischen die Beine gegrätscht. Aber du lässt dich jetzt nicht mundtot machen. Du übernimmst Verantwortung. Und so bist du direkt aus dieser Runde rausgegangen, unmittelbar zum Sanhedrin gelaufen und hast die Sache geregelt. Ja, Judas? Aus dieser Perspektive macht es mich ein bisschen traurig, wie schnell wir mit dir fertig werden, dich abstempeln. Unser Urteil steht fest. Du bist der Durchtriebene, der falsche 50er, unaufrichtig, hinterhältig, intrigant, raffgierig und hast die Nachfolge wahrscheinlich nur vorgespielt. Sie war niemals echt gewesen. Du bist der Inbegriff der Hinterlist. Mit deinem Namen will heute niemand etwas zu tun haben. Als männlicher Vorname ist er in Deutschland nach wie vor verboten. Du Judas, du, gilt als Schimpfwort unter uns. Ich lese, als alles schief ging, als du mitbekommen hast, dass Jesus sich am nächsten Morgen wehrlos den Prozess machen ließ und den Tod auf sich nahm, da lese ich, dass du verzweifelt, völlig aufgelöst, in Panik mit deinem Geld zum Tempel gerannt bist und hast ihn zugerufen: Wenn ich gewusst hätte, wie das ausgeht, so doch nicht, das habe ich nicht gewollt. Und so höre ich dich innerlich mit ergreifender Stimme brüllen: Gebt mir meinen Jesus wieder. Lieber Judas, du warst nicht das, was man über dich sagt. Ich glaube dir. Du warst ein leidenschaftlicher, zielstrebiger Nachfolger von Jesus Christus. Du hast dir bei allem dem was gedacht und wie die anderen ausgeprägte Erwartungen gehabt, wie alles kommen würde. Aber du konntest den Druck nicht aushalten, weil es dauerte und dauerte. Und schließlich drohte ja, dass alles vergeblich sein würde. Da prescht man halt vor und ergreift Initiative. Bei uns ist das bis heute weit verbreitet. Wir wollen Jesus dahin haben, wo wir ihn haben wollen. Um es einmal mal überspitzt mit einem Lied zu zitieren: Herr, ich geh voran auf der Lebensbahn und du wollest nicht verweilen, mir getreulich nachzueilen. Das kenne ich auch manchmal bei mir, lieber Judas. Es tut mir leid, dass du für dich keinen anderen Ausweg gesehen hast. Schade. Du hättest Jesus besser und anders verstehen lernen können. Deine Probleme, deine Enttäuschung, deine Nachfolge, schade, dass du nicht den Mut hattest, mit den anderen darüber zu reden, das alles für dich behalten. Und hättest du nur eine Nacht gewartet mit deinem Selbstmord, mit diesem Grundstückskauf, es nicht sofort eingefädelt, nicht gleich den Strick genommen, die Leiter weggestoßen, du wärst, wie alle anderen, aus dem Staunen nicht herausgekommen. Von wegen verraten und verloren. Übernatürlich gerettet hätte dich dieser Jesus Christus, wie alle anderen auch. Am dritten Tag nach Gethsemane wurde alles auf eine unvorstellbare Weise gut. Du hättest weitergelebt als Apostel. Wer weiß, was bewirken können, und würdest heute wie deine Kollegen, der Felsenmann, der Zwilling, als leuchtendes Beispiel dafür gelten, dass aus enttäuschter Erwartung und enttäuschender Selbsterfahrung man nicht zerbrechen muss. Erlösendes geschieht an uns und in Gottes Welt nur durch stille Halten und Warten. Lieber Judas, Jesus hätte auch dir vergeben, so wie dem Petrus, dem Thomas, so wie es mir auch heute zusagt. Die Liebe von Jesus hat durch keine Tat ein Ende gefunden. Sie gilt und bleibt nach wie vor eine Retterliebe. Das, lieber Judas, wollte ich dir und damit auch uns und auch vor allen Dingen mir selber einfach mal sagen und niederschreiben. Die Liebe des Retters, das ist ein gutes Lied. Wir singen es miteinander. Wir nähern uns damit dem Abschluss dieses Karfreitag-Gottesdienst. Ich lade dazu ein, sich dieses Lied anzuhören, vielleicht auch mitzusingen, danach noch einfach mal zu stoppen und miteinander zu beten, um danach noch den Abschlusssegen zu hören, der diesmal auch musikalisch daherkommt. Ich wünsche dir seinen Segen. Gott sei mit euch. Der Friede Gottes, der höher ist als all unser Denken und Verstehen. Er erfülle eure Herzen. Er treffe die Entscheidung für euer Leben. Er leite euch, er trage euch. Amen.